Finoglio warf ein Stück angetrocknetes Brot nach ihm, aber es verfehlte den blassrosafarbenen Kopf um mehr als eine Handbreit, und der Glasmann ließ einen mitleidigen Seufzer hören.
»Finoglio? Finoglio, ich weiß, dass du da bist. Nun mach schon auf!«
Gott, wie er diese Stimme hasste! Wie Unkraut pflanzte sie Wörter in seine Geschichte, seine eigenen Wörter.
»Nein, ich bin nicht da«, brummte Finoglio. »Nicht für dich, Kalbskopf!«
»Finoglio, ist der Tod ein Mann oder eine Frau? Waren die weißen Frauen einmal Menschen? Finoglio, wie soll ich Staubfinger zurückbringen, wenn du mir nicht einmal die einfachsten Regeln dieser Welt erklären kannst?«
»Zum Teufel, wer hatte ihn gebeten, Staubfinger zurückzubringen?«
»Schließlich hätte der eh längst tot sein sollen, wäre alles so gekommen, wie er, Finoglio, es ursprünglich geschrieben hatte. Und was die einfachsten Regeln betraf, seit wann, bitte sehr, waren Leben und Tod eine einfache Sache? Woher zum Henker, von denen es in Ombra inzwischen leider allzu viele gab, sollte er wissen, wie all das in dieser oder irgendeiner anderen Welt funktionierte? Er hatte sich nie Gedanken über den Tod gemacht oder über das, was danach kam. Wozu? Solange man lebte, was interessierte es einen da? Und war man erst mal tot, nun, dann interessierte einen vermutlich gar nichts mehr.«
»Natürlich ist er da. Finoglio?«
Das war Minervas Stimme. Verdammt, der Kalbskopf hatte sie zu Hilfe geholt. Nicht dumm. Oh nein, dumm war Orpheus, weiß Gott nicht. Finoglio versteckte die leeren Weinkrüge unter dem Bett, zwängte das zweite Bein in die Hosen und entriegelte die Tür.
»Na bitte!«
Minerva musterte ihn missbilligend vom ungekämmten Kopf bis zu den nackten Füßen.
»Ich habe deinem Besuch gesagt, dass du hier bist.«
Wie traurig sie aussah und wie erschöpft. Sie arbeitete jetzt in der Küche der Burg. Finoglio hatte Violante gebeten, sie dort unterzubringen. Aber da der Hänfling eine Vorliebe für nächtliche Gelage hatte, kam Minerva oft erst in den Morgenstunden nach Hause. Vermutlich würde sie irgendwann vor Erschöpfung tot umfallen und ihre armen Kinder als Waisen zurücklassen. Ach, was für ein Elend! Was war aus einem wunderbaren Ombra geworden?
»Finoglio!« Orpheus schob sich an Minerva vorbei, auf den Lippen dieses abscheulich unschuldige Lächeln, das er zur Tarnung immer dabei hatte. Natürlich hatte er auch wieder Zettel mitgebracht. Zettel voller Fragen.
Wie konnte er die Kleider bezahlen, die er trug? In seinen allerbesten Hofdichterzeiten hatte Finoglio nicht solche Kleider getragen. Hast du die Schätze vergessen, die er sich herbeischreibt, Finoglio?
Minerva stieg wortlos wieder die steile Treppe hinunter, und hinter Orpheus zwängte sich ein Mann durch Finoglios Tür, der selbst mit eingezogenem Kopf Mühe hatte, nicht stecken zu bleiben.
Aha, sein fabelhafter Leibwächter. Finoglios bescheidene Kammer wurde noch enger, als dieser Fleischklops darin stand. Farid dagegen nahm immer noch nicht viel Platz in Anspruch, obwohl er in dieser Geschichte bislang keine unerhebliche Rolle gespielt hatte. Farid, der Todesengel. Er folgte seinem Herrn so zögernd durch die Tür, als schämte er sich für seine Gesellschaft.
»Also, Finoglio, es tut mir sehr leid.« Orpheus überhebliches Lächeln widersprach seinen Worten. »Aber ich fürchte, ich habe noch ein paar weitere Ungereimtheiten entdeckt.«
»Ungereimtheiten?«
»Ich hatte Farid schon mit den entsprechenden Fragen zu dir geschickt, aber du hast ihm da ein paar sehr seltsame Antworten gegeben.«
Mit wichtiger Miene rückte er sich die Brille zurecht und zog das Buch unter dem schweren Samtmantel hervor.
Ja, der Kalbskopf hatte Finoglios Buch mitgebracht in die Welt, von der es erzählte. Tintenherz. Das allerletzte Exemplar. Aber hatte er es ihm, dem Autor, zurückgegeben? Oh nein!
»Ich bedauere, Finoglio«, hatte er nur gesagt, mit diesem überheblichen Gesichtsausdruck, den er so meisterlich beherrschte. Die Maske des eifrigen Schülers hatte Orpheus schnell abgelegt. »Aber dieses Buch gehört mir.
Oder willst du allen Ernstes behaupten, der Autor sei der natürliche Besitzer eines jeden Exemplars der von ihm verfassten Bücher?«
Aufgeblasener, milchgesichtiger Spund! Wie er redete mit ihm, dem Schöpfer all dessen, was ihn umgab, selbst der Luft, die er atmete!
Willst du schon wieder etwas über den Tod von mir hören?«
Finoglio zwängte die Füße in seine ausgetretenen Stiefel.
»Warum? Damit du dem armen Jungen weiter vormachen kannst, dass du Staubfinger von den weißen Frauen zurückholst, nur damit er dich weiter bedient?«
Farid presste die Lippen aufeinander. Staubfingers Marder blinzelte schläfrig von seiner Schulter. Oder war es ein anderer?
»Was du wieder für einen Unsinn redest!«
Orpheus klang deutlich verstimmt. Es war so leicht, ihn zu beleidigen.
»Sehe ich aus, als hätte ich Mühe, Diener zu finden. Ich habe 6 Mägde, 1 Leibwächter, 1 Köchin und den Jungen, und ich könnte jederzeit mehr Diener haben, wenn ich sie bräuchte. Du weißt ganz genau, dass ich Staubfinger nicht für den Jungen zurückholen will. Er gehört in diese Geschichte. Sie ist nicht halb so viel wert ohne ihn. Eine Blume ohne Blüte. Ein Himmel ohne Sterne. Ein Wald ohne Bäume.«
Orpheus wurde rot wie Klatschmohn.
Ach, es war so ein Spaß, ihn zu veralbern. Einer der wenigen Freuden, die Finoglio geblieben waren. »Du bist betrunken, alter Mann«, fauchte Orpheus.
Seine Stimme konnte sehr unangenehm klingen.
»Betrunken oder nicht, von Worten verstehe ich immer noch 100-mal mehr als du. Du handelst nur mit Gebrauchtem. Du trennst auf, was du findest, und strickst es neu, als wäre eine Geschichte ein paar alter Socken. Also erzähle mir nicht, was Staubfingers Rolle in dieser Geschichte sein sollte. Vielleicht erinnerst du dich, dass ich ihn schon hatte sterben lassen, bevor er sich selbst entschloss, mit den weißen Frauen zu gehen. Was bildest du dir ein, hierher zu kommen und mich über meine Geschichte zu belehren? Sieh dir lieber das da an.«
Wütend zeigte er auf das schillernde Feennest über seinem Bett.
»Bunte Feen! Seit sie ihr abscheuliches Nest über meinem Bett gebaut haben, träume ich nachts die grässlichsten Träume. Außerdem stehlen sie den Blauen ihre Wintervorräte.«